Newark, New Jersey, Mitte der 1920er Jahre. Das Tanzlokal ist erfüllt vom rasanten Rhythmus eines Charleston. Gläser klirren. Stimmen und Gelächter vermischen sich zu einem nicht enden wollenden, lebhaften Geräuschteppich. Molly wirbelt zwischen den Paaren hindurch, dreht sich, wirft den Kopf in den Nacken. Ihr Kleid glitzert im Schein der elektrischen Lampen so stark, dass selbst die Pailletten der anderen Frauen matt wirken. Jeder Schritt lässt es wie flüssiges Licht flirren. Ihre Fingernägel, ein makelloses Weiß mit einem Hauch von Neongrün, fangen den Blick wie winzige Lichter, die bei jeder Bewegung aufblitzen. Auch in ihrem dunklen Haar liegt dieser schwer zu beschreibende Schimmer. Ein feines, fast magisches Leuchten. Die Männer drängen sich um sie, wetteifern darum, ihr einen Drink zu spendieren. Molly nimmt den Champagner lachend entgegen. Nicht, weil sie ihn sich nicht leisten könnte. Im Gegenteil. Ihr toller Job, dieser fast schon beneidenswerte Posten in der Fabrik, macht sie unabhängig. Sie verdient ihr eigenes Geld, bezahlt ihre Miete, ihre Kleider. Und dieses Wissen lässt ihre glänzenden Augen vor Stolz aufblitzen. Sie fühlt sich lebendig, jung und unbesiegbar und ahnt nicht, dass ihre Schönheit schneller vergehen wird als die der anderen Tänzerinnen um sie herum. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Die Geistermädchen. Wir befinden uns im Osten der USA, in einem Ort namens Orange, nur etwa 20 Kilometer entfernt von New York City. Die Sonne liegt wie ein goldener Schleier über der Straße. Der zarte Wind trägt den Duft von blühenden Bäumen herüber. Molly steht vor dem schmiedeeisernen Werktor. Es ist kein ganz neues Unternehmen mehr. Schon seit 1917 werden hier Uhrenzifferblätter bemalt. Aber für sie ist es eine neue Welt. Vor ein paar Tagen hat sie auf der Hauptstraße ein Werbeplakat gesehen. Eine Reihe junger Frauen, akkurat gekleidet, lächelnd, jede mit einem feinen Pinsel in der Hand. Einstieg ab 18 Jahren stand darunter in schwungvoller Schrift. Doch Molly weiß, wie alle hier, dass man diese Zahl großzügig auslegt. Wer 17 ist, vielleicht sogar erst 15 oder 16, kann es mit dem richtigen Augenaufschlag und geschickten Worten trotzdem schaffen. Aber sie muss sich darüber keine Sorgen machen. Molly ist 19. Das Bild auf dem Plakat hat sich in ihr festgesetzt. Keine schmutzige, laute Fabrik, keine schwitzenden Frauen, die sich an schweren Maschinen abmühen. Kein scharf riechender Phosphor wie in der Zündholzindustrie, kein Quecksilber wie in der Hutmacherei, kein Benzolgestank aus den Schuhfabriken. All diese Gefahren will Molly meiden. Sie hat genug Geschichten gehört von zerfressenen Kiefern, von verwirrten Hutmachern und von Arbeiterinnen, deren Blut durch giftige Dämpfe krank wird. Hier, so heißt es, ist es anders. Ein großer, lichtdurchfluteter Raum, fast wie ein Labor. Man nennt ihn daher auch Studio. Lange Tische, an denen junge Frauen nebeneinander sitzen, konzentriert, aber lächelnd. Jede malt mit einem feinen Pinsel winzige Zahlen auf makellose, elfenbeinfarbene Zifferblätter. Präzision statt Plackerei. Dazu ein Spitzenlohn, von dem sich nicht nur Miete und Essen bezahlen lassen, sondern auch schöne Kleider, die funkeln, wenn man abends tanzen geht. Manche sagen, dass die Mädchen, die das Glück haben, hier zu arbeiten, zu den Höchstbezahlten ihrer Generation gehören. Molly steht dicht an dicht mit anderen Mädchen vor dem Tor, das bald geöffnet wird. Manche flüstern aufgeregt, andere zupfen an ihren Mantelkragen oder richten das Haar. Sie spürt, wie ihr Herz schneller schlägt. Wenn sie heute genommen wird, beginnt für sie ein neuer Abschnitt. Einer, in dem sie nicht nur arbeiten, sondern ihr eigenes, selbstverdientes Leben führen kann. Das schmiedeeiserne Tor schwingt auf und Molly tritt einen Schritt nach vorn. Die Aufseherin streift sie mit einem knappen Blick, als wolle sie sagen, »Ja, die passt schon.« Kein Wort zu ihrem Alter, keine Nachfrage nach Papieren. Stattdessen greift sie nach Mollys Händen, dreht sie kurz um, betrachtet die Finger, sauber, schmal, geschickt und nickt. Schon wird Molly ins Innere des Werks geführt. Das Studio, also der Arbeitssaal, ist größer, heller und lauter, als sie es sich vorgestellt hat. Lange Reihen von Mädchen, alle in ähnlichem Alter, Köpfe gesenkt über winzige Zifferblätter. Sie hört Getuschel und Gekicher. Die Mädchen haben offensichtlich Spaß, aber sie arbeiten dennoch konzentriert. Man zeigt ihr einen Platz, reicht ihr einen hauchdünnen Pinsel, kaum mehr als 30 Haare dick, wie sie später erfahren wird. Die Ziffern, die sie malen soll, sie sind so klein. Unsicher beginnt Molly, ihre Hand zittert leicht. Rechts und links sieht sie, wie ihre Nachbarinnen in fließender Geschwindigkeit arbeiten. Zwischendurch, eigentlich zwischen jedem Pinselstrich, gleitet ihr Pinsel kurz zwischen ihre Lippen auf die Zunge und wird durch geschlossene Lippen wieder herausgezogen, schmal und spitz wie eine Kalligraphiefeder. Dann tauchen sie den Pinsel in die Farbe und ziehen ihre feinen Linien. Die Vorarbeiterin zeigt Molly die Technik. Lip, Dip, Paint, so heißt es. Molly schaut sich um. Fast alle machen das hier so. Lip, Dip, Paint. Lip, Dip, Paint. Lip, Dip, Paint. Stundenlang, den ganzen Tag. Zaghaft leckt sie kurz an der Farbe. Der Nachgeschmack ist ihr unangenehm. Vielleicht geht es ja auch ohne. Doch als ihre Pinselhaare auseinanderstehen, sich die Farbe unsauber auf das Zifferblatt legt und sie den missbilligenden Blick der Vorarbeiterin sieht, begreift sie, nur mit einer schmalen Spitze gelingen die filigranen Zahlen. Am Abend hat sie ihren Rhythmus gefunden, noch lange nicht so schnell wie die anderen, aber regelmäßig und gleichförmig. Lip, Dip, Paint. Lippe, eintauchen, malen. Die Wochen vergehen. Molly wird immer geschickter. Bald darf sie die kleinen Taschen- und Armbanduhren bemalen. Sie ist stolz und sie liebt ihren neuen Job. Kein Wunder, gehört er doch zu den begehrtesten überhaupt. Sie verdient besser als viele ihrer ehemaligen Freundinnen jenseits der Studiotüren. Das funktioniert allerdings nur, wenn man schnell ist. Denn bezahlt wird pro bemaltem Zifferblatt, nicht nach Zeiteinheit. Molly ist schnell und verdient bald auch mehr als ihr Vater. Sie wundert sich über manche Kolleginnen, die sich diese Chance entgehen lassen und den Pinsel mit einem Tuch statt mit den Lippen abwischen. Aber das sind genau die Ziffernblattmalerinnen, die nicht lange bleiben. Molly liebt ihre Arbeit, aber sie will auch Spaß haben. Da passt es, dass die Farbe als dünne Staubschicht auf ihren Kleidern liegen bleibt, wenn sie abends nach Hause geht. Dieser Staub leuchtet im Dunkeln und lässt auch ihre Haare und Haut strahlen. Manchmal geht sie extra mit ihrem Partykleid zur Arbeit, damit sie abends beim Tanzen glitzert. Das macht sie aus, die Ziffernblattmalerinnen. Und wenn sie durch die Stadt flanieren, umgeben von diesen geisterhaften Leuchten, dann tuscheln manche hinter ihrem Rücken ehrfurchtsvoll von den Geistermädchen. Aber nicht nur an ihren Kleidern klebt das leuchtende Pulver. Sie machen sich einen Spaß daraus, sich gegenseitig die Gesichter, Haare und Fingernägel anzumalen. Manchmal sogar die Zähne. Doch neben dem ausgelassenen Leben der 20er Jahre behalten die Geistermädchen ihre finanzielle Situation fest im Blick. Viele unterstützen ihre Familien und sind auf jeden Cent angewiesen. So verbringen sie oft genug ihre Mittagspause zusammen im Werk und arbeiten einfach weiter. Das mitgebrachte Mittagessen wird auf den Arbeitstischen ausgebreitet und mal steckt man den Pinsel in den Mund, mal beißt man von einem Sandwich ab, das eben noch im Farbstaub gelegen hat. Noch ahnt Molly nicht, dass diese Gewohnheiten einige Jahre später Folgen haben werden. Zuerst ist es nur ein leises Ziehen im Kiefer, kaum der Rede wert. Sie hat Zahnschmerzen, nichts, was man nicht mit einem Zahnarztbesuch in den Griff bekommen könnte, denkt die inzwischen 23-Jährige. Der Zahnarzt zieht ihr den Zahn, doch die ersehnte Erleichterung stellt sich nicht ein. Es wird immer schlimmer. Die Wunde heilt nicht, pocht Tag und Nacht. Im Oktober 1921 sucht sie einen neuen Zahnarzt auf, den man ihr wärmstens empfohlen hat. Dr. Joseph Knief, Spezialist für ungewöhnliche Munderkrankungen, ist irritiert. Der gezogene Zahn liegt schon über einen Monat zurück. Die Höhle müsste längst verheilt sein. Beim Abtasten ihres Kiefers spürt er weitere lockere Zähne. Er vermutet eine schwere Zahnfleischentzündung und muss einige Zähne ziehen. Doch die erhoffte Besserung bleibt aus. Im Gegenteil, Molly verliert weitere Zähne, einen nach dem anderen. Bald spricht sie kaum noch. Die Schmerzen sind zu groß und der faulige Geruch aus ihrem Mund, den sie selbst wahrnimmt, beschämt sie zutiefst. Gleichzeitig kommen neue Beschwerden. Schmerzen der Arme und Beine, Abszesse im Mund, eine lähmende Müdigkeit. Ihre Familie drängt sie, endlich einen Hausarzt aufzusuchen. Der diagnostiziert Rheuma, verschreibt Aspirin und schickt sie nach Hause. Es beginnt ein zermürbendes Hin und Her zwischen Zahnarzt und Hausarzt. Dr. Knief versucht alles, doch je mehr er behandelt, desto schlechter geht es ihr. Als Molly erneut beim Hausarzt sitzt, wird spekuliert. Wunden im Mund, Gelenkschmerzen, Erschöpfung und eine junge, alleinstehende Frau. Was läge da nicht näher als eine Geschlechtskrankheit? Syphilis steht im Raum. Doch die Tests bleiben negativ. Wieder im Behandlungsstuhl von Dr. Knief richtet sich sein Blick nun weniger auf ihre Zähne, sondern mehr auf das, was darunter geschieht. Der Mundgeruch, den er wahrnimmt, stammt nicht von Karies. Es ist Nekrose. Mollys Zähne und ihr Kieferknochen verfaulen. Langsam, aber unaufhaltsam. Nun fragt er doch nochmal nach Mollys Beruf und fragt sich, ob der Farbstoff möglicherweise Phosphor enthält. Phosphor, zum Beispiel in der Zündholzindustrie, ist bekannt für einen Zustand namens Fossy Jaw, Phosphorkiefer, mit genau den Symptomen, unter denen Molly leidet. Doch die Fabrik winkt ab, kein Phosphor. Dr. Knief glaubt das nicht und es gelingt ihm, etwas von der Farbe zu besorgen. Er führt eigene Tests durch, aber die Farbe ist tatsächlich frei von Phosphor. Währenddessen geht es Molly von Tag zu Tag schlechter. Sie kann weder essen noch sprechen. Abszesse und Nekrosen, also abgestorbenes Gewebe, breiten sich in ihrem Gesicht aus. Sie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, voller Geschwüre dort, wo vor kurzer Zeit noch ihre Zähne waren. Dr. Knief bittet sie noch einmal zu sich und tastet vorsichtig ihren Kieferknochen ab. Zu seinem Entsetzen bricht der Knochen unter seiner Berührung und fällt Molly innerhalb weniger Wochen aus dem Mund. Ihr gesamter Unterkiefer folgt. Sie hat unerträgliche Schmerzen und entwickelt jetzt auch eine Anämie, also eine Blutarmut. Dadurch wird sie immer schwächer. Der Zahnarzt weiß sich nicht zu helfen und wiederholt den Syphilis-Test. Und der fällt dieses Mal positiv aus. Anscheinend informiert er Molly jedoch nicht, denn die hätte ihm mit einem Wort den Wind aus den Segeln nehmen können. Jungfrau. Molly ist Jungfrau und kann damit keine Syphilis haben. Nach einem Jahr voller unerträglicher Schmerzen und ungläubigem Entsetzen stirbt Molly mit nur 24 Jahren. Die Infektion hat sich auf ihren Hals ausgebreitet und die Halsvene angegriffen, sodass ihr Mund eines Nachmittags mit Blut überflutet wird. Auf ihrem Totenschein wird als Todesursache Syphilis vermerkt. Die Familie ist schockiert, beschämt und stellt keine Fragen. Aber Molly bleibt nicht die Einzige. Überall in New Jersey erkranken junge Frauen, still, einzeln, anscheinend ohne Verbindung zueinander. Niemand stellt die Frage, wo sie arbeiten oder gearbeitet haben. Kein Arzt vergleicht die Krankengeschichten. Es gibt keine Datenbanken, keine Akten, die vernetzt sind. Kein Telefonnetz, das Ärzte untereinander schnell informiert und schon gar kein Internet, in dem sich Hinweise verdichten könnten. Jede Diagnose steht für sich. Die Beschwerden sind so unterschiedlich, dass niemand an eine gemeinsame Ursache denkt. Bei der einen beginnt es mit Zahnschmerzen, bei der anderen schmerzt ein Bein. Eine bekommt einen faustgroßen Tumor, bei der nächsten bricht ohne ersichtlichen Grund ein Knochen. Manche sind schwach und ständig erschöpft. Andere kämpfen mit wiederkehrenden Infektionen. Es sieht aus wie eine Ansammlung unglücklicher Zufälle. Und so bleibt der Zusammenhang unsichtbar. Jede Patientin sitzt allein im Behandlungszimmer. Jede Geschichte bleibt ein Einzelfall, bis es irgendwann zu viele Namen sind, die zu früh in den Todesanzeigen stehen. Und bis eine Frau erkrankt, die die richtigen Fragen stellt. Irene Rudolph, eine junge Frau, die ebenfalls in Orange als Ziffernblattmalerin arbeitet, bekommt im Frühjahr 1922 Probleme mit ihren Füßen. Aber dabei bleibt es nicht. Es folgen Zahnschmerzen und sie muss sich mehrere Zähne ziehen lassen. Die Wundhöhlen heilen nicht. Im Gegenteil, zu ihrem Entsetzen entwickeln sich schmerzhafte Geschwüre, Abszesse und ein übler Mundgeruch. Ihre Zahnärzte sind ratlos, wie damals bei Molly. Als sie von Irenes Berufstätigkeit erfahren, vermuten auch sie eine Phosphorvergiftung. Aber weit gefehlt. Im Dezember wird Irene anämisch in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort hört sie von Mollys Tod und von der angeblichen Ursache. Syphilis. Irene zweifelt. Sie kennt Molly, weiß, dass sie nicht in dieses Bild passt. Und bald hört sie von weiteren Fällen. Alles Kolleginnen, viele mit denselben Symptomen, Zahnausfall, Geschwüre, Schmerzen in Knochen und Gelenken. Irene beginnt zu fragen, laut und unnachgiebig. Zuerst winken ihre Ärzte ab. Doch schließlich meldet jemand den Fall als mögliche Phosphorvergiftung an die Behörden. Ein Inspektor wird in das Werk geschickt. Und was er dort sieht, schockiert ihn. Die jungen Frauen ziehen ihre feinen Pinsel zwischen die Lippen, spitzen sie mit der Zunge, tauchen sie wieder in die Farbe. Immer wieder. Stunde um Stunde. Die Geschäftsleitung wiegelt ab. Man habe die Mädchen gewarnt. Sie täten es gegen die Anweisung. Doch die Arbeiterinnen erzählen eine andere Geschichte. Genau so seien sie ausgebildet worden. Nur ein einziges Mal, erinnern sie sich, sei eine von ihnen, eine junge Frau namens Grace, ermahnt worden. Die Untersuchung der verwendeten Farbe ergibt eine lächerlich einfache Erklärung. Das Unternehmen trägt sogar den Namen United States Radium Corporation. Und der Stoff, den man in der Farbe findet, ist, surprise, surprise, Radium. Hoch radioaktiv, toxisch, vor allem bei Aufnahme über den Mund. Und mit einer Halbwertszeit von 1600 Jahren wirklich alles andere als flüchtig zu nennen. Ist Radium im Körper, kommt es nie wieder raus. Es sei denn, man hat Zehntausende von Jahren Zeit. Radium wird 1998 von Marie Curie und ihrem Ehemann Pierre Curie entdeckt. Sie isolieren es aus Pechblende, einem Uranerz, und erkennen bald, dass es eine ungeheure Strahlung abgibt. Nachdem sich zeigt, dass Radium Krebszellen bekämpfen kann, wird Radium zum Wunderelement einer ganzen Epoche. Anfang des 20. Jahrhunderts gilt es als Sinnbild für Fortschritt, Modernität und Gesundheit. Alles nach dem Motto, wenn es ein Mittel gegen Krebs ist, dann muss es ja unglaublich gesund sein. Bald wird es in allen möglichen Bereichen eingesetzt. Als Heilmittel in Radiumwasser, in Schönheitscremes, Zahnpasta, Seifen, sogar in Schokolade. Die Werbung der 1910er und 1920er Jahre für Radiumprodukte ist voll von überschwänglichen Versprechen. Radium wird wie ein Jungbrunnen angepriesen. So wird das Radiumwasser Raditor als Heilmittel für die lebenden Toten mit der Aussicht auf ewigen Sonnenschein verkauft. Dieses Radiumwasser wird nicht etwa äußerlich angewendet, sondern getrunken, auf Empfehlung mehrfach am Tag. Deutsche Radiumschokolade verspricht Genuss ohne Reue. Radiumcreme jugendlichen Glanz und Radiumzahnpasta gar strahlend schöne Zähne. Es wird sogar radiumangereichertes Kinderspielzeug angeboten. Radiumleuchtfarben erhellen Uhren, Kompasse und Instrumente in einem Zeitalter, das begeistert auf alles Radioaktive blickt. Die Gefahren werden ignoriert, obwohl erste Stimmen warnen. Auch Marie Curie selbst mahnt zur Vorsicht und betont, dass man mit Radium sorgsam umgehen müsse. Es ist bekannt, dass sie selbst Strahlenschäden durch den allzu sorglosen Umgang mit Radium erlitt und letztendlich genauso wie ihre Kinder an einer Radiumverstrahlung starb. Doch die Faszination überwiegt. In den 1920er Jahren gilt Radium halt als Lebenselixier. Radiumwasser soll Kraft und Ausdauer verleihen, rosige Wangen schenken. Und das stimmt sogar. Der Grund? Radium verhält sich im Körper wie Calcium, wird auf dieselbe Weise verstoffwechselt. Man könnte sagen, Radium gibt sich als Calcium aus und wird daher mir nichts, dir nichts in die Knochen eingebaut. Zunächst regt es tatsächlich die Blutbildung an. Die Haut wirkt frisch und durchblutet. Die Menschen sehen gesünder aus. Aber das täuscht. Langfristig lagert sich immer mehr Radium im Knochengewebe ab, wo es dauerhaft Strahlung abgibt. Diese zerstört nach und nach die Architektur des Knochens und regt das Knochenmark weiter zu Höchstleistungen an. Das überlastete Knochenmark geht in die Knie. Die Folgen sind verheerend. Knochenbrechen ohne äußere Ursache. Der Körper verfällt, die Blutbildung bricht zusammen. Im Kiefer, wo Radium direkt am Zahnfleisch wirkt, lockern sich die Zähne und fallen aus. Die Schleimhäute entzünden sich, Gewebe stirbt ab und es bilden sich tiefe Abszesse. Der berüchtigte Radium Jaw, der sogenannte Radiumkiefer. Eine Erkrankung, die mit fauligem Geruch, offenen Wunden und unerträglichen Schmerzen einhergeht. Eine Behandlung gibt es nicht. Chirurgische Eingriffe verschlimmern die Lage, weil das bestrahlte Gewebe kaum noch heilt. Medikamente stehen keine zur Verfügung. Wer Radium im Körper trägt, trägt sein Schicksal mit sich. Das Wunderelement, das einst Gesundheit und Schönheit versprach, wird so für viele zu einem schleichenden Todesurteil. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Allein 1924 sterben 9 Zifferblattmalerinnen. Alles junge, zuvor gesunde Frauen in ihren 20ern, die eines gemeinsam haben. Sie haben bei US Radium, so die abgekürzte Form von United States Radium Corporation, gearbeitet. Wie kam es aber eigentlich dazu, dass so viele Mädchen und junge Frauen in dieser Branche arbeiteten? Im Jahr 1913 gründeten 2 Ärzte, Dr. George Willis und Dr. Sabine von Sushocki, in New Jersey ein Unternehmen mit einem verheißungsvollen Namen. Die Radium Luminous Material Corporation. Sie ist der Vorläufer der US Radium Corporation. Ihre große Innovation ist eine Farbe, die im Dunkeln leuchtet. Ein grünlich-weißer Schimmer, der aus Radium und Zinksulfid entsteht. Sabine von Sushocki bringt damit als erster eine wirklich marktfähige Radiumleuchtfarbe auf den Markt. Sie trägt den cleveren Namen Undark, also sowas ähnliches wie undunkel oder nicht dunkel. 4 Jahre später, im Frühjahr 1917, tritt Amerika in den Ersten Weltkrieg ein. Armbanduhren mit leuchtenden Zifferblättern erweisen sich als unschätzbar praktisch, denn man stelle sich einen bemitleidenswerten Soldaten im Schützengraben vor, der in der Dunkelheit der Nacht erst einmal ein Zündholz anstecken muss, um die Uhrzeit abzulesen. Höchstwahrscheinlich wird er diese Aktion nicht überleben, da ihn das Licht verrät. Nun also Uhren mit Leuchtziffern. Ein kurzer Blick und man ist informiert. Die US Army und US Navy erteilen einen Auftrag. Jeder Soldat soll eine Uhr bekommen, die auch im Dunkeln die Zeit anzeigt. Aber auch Flugzeuginstrumente sollen leuchten. Der Erfolg ist gewaltig. Von anfangs ein paar tausend Stück wächst die Produktion innerhalb weniger Jahre auf Millionen. Doch nicht nur Soldaten, auch Zivilisten sind begeistert. Radiumuhren werden zu einem Modeartikel und wer an ihrer Herstellung mitarbeitet, genießt Ansehen. Besonders gefragt ist die Arbeit der Zifferblattmalerinnen. Viele dieser jungen Frauen sind gerade einmal 16 oder 17 Jahre alt. Manche schummeln beim Alter, um überhaupt eingestellt zu werden. Die jüngste bekannte Zifferblattmalerin ist erst 11. Für sie alle ist es eine einmalige Chance. Sie dürfen mit einem der teuersten Stoffe der Welt arbeiten. Radium, das damals mit Gold und Diamanten konkurriert. 1 Gramm davon kostet $120.000. Inflationsbereinigt wären das heute ca. $2 Millionen. Für die meisten von ihnen ist es das erste Mal, dass sie dieses wundersame, geheimnisvoll leuchtende Element überhaupt in den Händen halten. Und so schließt sich der Kreis zu Molly, die ihre Begeisterung für ihre neue Arbeit mit dem Leben bezahlte und auch an ihrem Todestag keine Ahnung hatte, dass sie sich selbst vergiftet hatte. Lip, Dip, Paint. Tragischerweise ist die Methode nicht alternativlos. Die Konkurrenz in Europa stattet ihre Malerinnen mit Metall- oder Holzstäben aus. Dort gibt es keine Pinsel und niemand würde auf die Idee kommen, radioaktive Farbe in den Mund zu stecken. Aber zurück nach Orange. Die Hinweise verdichten sich, dass US Radium irgendetwas mit den Krankheits- und Todesfällen zu tun haben könnte. Aber was die kranken Zifferblattmalerinnen nicht wissen: US Radium bezahlt heimlich Ärzte dafür, ihre Befunde zu vertuschen. Viele Mädchen schleppen sich mit der Diagnose einer Geschlechtskrankheit oder psychosomatischen Erkrankung von Arzt zurück nach Hause und in die Fabrik. Am perfidesten, vielen sagt man, sie seien vollkommen gesund. Eine von ihnen ist Grace Fryer. Diejenige Grace, die als einzige von Dr. Sabin von Sushocki gewarnt wurde. Sie solle den Pinsel auf gar keinen Fall ablecken. Aber sie hatte nicht auf ihn gehört. Damals. Nun, nach wenigen Jahren Arbeit, wird sie immer kränker, bis ihre Wirbelsäule bricht. Sie kann nicht mehr ohne Metallkorsett sitzen oder stehen. Aber ein Betriebsarzt attestiert ihr beste Gesundheit. Später verdichten sich die Hinweise darauf, dass genau dieser Betriebsarzt ein Schwindler sei. Er sei kein approbierter Arzt, sondern besitze lediglich einen Doktortitel in Philosophie. Er sei von US Radium angeheuert worden, um die Vorstellung zu zerstreuen, dass Mädchen durch Radium krank werden. Doch Grace, die Tochter eines Gewerkschaftsvertreters, ist dazu erzogen worden, für sich selbst einzustehen. US Radium streitet weiterhin jede Verantwortung ab. Aber die schlechte Publicity sorgt für sinkende Umsätze und junge Frauen wollen dort nicht mehr arbeiten. Daher gibt US Radium 1924 erzwungenermaßen einen Bericht in Auftrag. Und der ergibt andere als die erwünschten Resultate. Der Harvard-Professor Dr. Cecil Drinker und seine Ehefrau und Kollegin Dr. Catherine Drinker bestätigen, dass jede einzelne Zifferblattmalerin sowohl auf ihrer Haut als auch im Blut eine hohe Radiumkontamination aufweist. Er empfiehlt, die Lip-Dip-Paint-Prozedur augenblicklich einzustellen. US Radium zeigt sich geläutert und kommt seinen Empfehlungen sofort nach. Schön wär's, aber es kommt ganz anders. Das Unternehmen verhindert die Veröffentlichung des Berichts und fälscht neue Studien, aus denen angeblich hervorgeht, dass alle Malerinnen gesund seien und, sollte doch mal eine erkranken, dann aufgrund ihrer Promiskuität. Und da hätten wir sie wieder einmal, diese bequeme Diagnose Geschlechtskrankheit, die bei den Familien der Opfer für betretenes Schweigen sorgt. Das geht so weiter, so lange, bis ein Mann betroffen ist. Im Juni 1925 erkrankt der erste männliche Mitarbeiter von US Radium, der leitende Chemiker Dr. Lehman, und stirbt. Nun, wo es nicht mehr nur um eine der vielen Frauen geht, wird eine Autopsie durchgeführt von dem leitenden Gerichtsmediziner Dr. Harrison Martland. Er äschert Dr. Lehmans Knochen ein und legt die Probe in die Kammer eines Elektrometers. Einen Augenblick herrscht Stille. Dann schlägt der feine Zeiger aus. Die Knochen sind radioaktiv. Aber US Radium leugnet weiter. Doch das Unternehmen sollte sich lieber nicht mit Dr. Martland anlegen, denn der legt jetzt erst richtig los. Er lässt Mollys Körper exhumieren und was er findet, lässt keinen Raum für Zweifel. Ihre Überreste strahlen so stark, dass die Messgeräte sofort ausschlagen. Manche Chronisten behaupten später sogar, ihre Knochen hätten im Dunkeln geleuchtet. Ob das nun Wirklichkeit ist oder Legende, feststeht, Molly ist radioaktiv verseucht. Nun kann er natürlich nicht die Knochen der noch lebenden Erkrankten auf Radioaktivität hin untersuchen. Aber er entwickelt eine andere Methode. Er untersucht ihre Atemluft und findet Radongas, ein Zerfallsprodukt des in ihren Knochen eingebauten Radiums. Und natürlich autopsiert er die nächste tote Ziffernblattmalerin, Sarah. Ihr ganzer Körper ist radioaktiv. Ihre Knochen entwickeln sogar eine Röntgenfolie, als sie in einem dunklen Raum unter der Folie liegen gelassen werden. 1927 veröffentlicht er seine Ergebnisse im Journal of American Medical Association. Sie sind eindeutig. Das Radium ist über das Ablecken der Farbpinsel in den Körper der Malerinnen gekommen, hat sich vor allem in deren Knochen und Knochenmark abgelagert und dann die schweren Strahlenschäden verursacht. Bleibt die Frage, ob US Radium von der Gefährlichkeit des Radiums wusste und damit haftbar gemacht werden kann. In diesen Jahren wagen Grace Fryer und vier weitere Frauen aus Orange das Unfassbare. Sie verklagen die mächtige US Radium Corporation auf je $250.000 Schadensersatz. Damals eine kaum vorstellbare Summe. Heute mehr als 3,6 Millionen. Doch die Firma will nicht kampflos untergehen. Sie verzögert den Prozess, ficht jede Kleinigkeit an. In der Zwischenzeit sterben weitere ihrer ehemaligen Kolleginnen. 13 allein in den 3 Jahren, die bis zum ersten Gerichtstermin vergehen. Währenddessen berichten die Medien zunehmend von dem Kampf der 5 Radium Girls, wie sie jetzt genannt werden. Als es im Januar 1928 nach 3 Jahren endlich soweit ist, zeigt sich im Gerichtssaal ein erschütterndes Bild. Keine der Frauen ist mehr stark genug, auch nur die Hand zum Eid zu heben. 2 müssen vom Krankenbett aus aussagen, zu schwach, um noch zu gehen. Die Anwälte von US Radium greifen zu einem letzten Trick. Sie berufen sich auf die Verjährung. Arbeitsunfälle seien nach 2 Jahren abgegolten. Warum also klagten die Frauen erst jetzt, Jahre nach ihrer Beschäftigung? Warum nicht gleich, als die Vergiftung begann? Die Antwort erschüttert den Richter. Radiumvergiftung ist kein gewöhnlicher Unfall. Sie ist heimtückisch. Die Strahlung bleibt im Körper, wirkt weiter auf Knochen und Blutbildung, lange nachdem die Frauen den Arbeitsplatz verlassen haben. Die Krankheit tritt oft erst Jahre später auf. Und so weist der Richter die Argumentation von US Radium zurück. Im Herbst desselben Jahres stirbt ausgerechnet Dr. Sabine von Soschocki, der Erfinder der Leuchtfarbe Undark, an den Folgen einer Radiumvergiftung. Für die Öffentlichkeit ist das ein schlagendes Zeichen. Wenn schon der Erfinder selbst stirbt, wie groß muss dann erst die Gefahr für die Frauen sein? Im Dezember 1928 gibt US Radium nach. Es kommt zu einem Vergleich. Jede der fünf Frauen soll $10.000 erhalten, dazu eine Rente von $600 im Jahr, lebenslang, verspricht die Firma, sowie die Übernahme aller medizinischen und rechtlichen Kosten. Eine Summe, die in der Öffentlichkeit wie ein Sieg wirkt, die Frauen aber kaum tröstet. Kein Geld der Welt kann das wiedergutmachen, was sie verloren haben. Und insgeheim weiß US Radium, dass sie diese Renten nicht lange zahlen werden müssen. Die Frauen haben eine kurze Lebenserwartung. Und so kommt es auch. Drei von ihnen, darunter Grace, sterben innerhalb von 4 Jahren nach dem Vergleich. Die anderen beiden einige Jahre später. Aber nicht nur in Orange sterben Mädchen, auch in anderen Teilen der USA. So werden jetzt auch Fälle 1300 Kilometer landeinwärts in Ottawa in Illinois bekannt. Ebenfalls bei Ziffernblattmalerinnen aus einer Uhrenfabrik, der Radium Dial Company. Eine von ihnen ist Mary Ellen Cruz. 1927 ist sie 24 Jahre alt, als sie einen Pickel auf der Wange bemerkt. Als dieser immer weiter anschwillt, geht sie zum Arzt, der versucht, ihn zu öffnen. Aber es hilft nichts. Er schwillt noch mehr an. Ihr Gesicht entzündet sich. Sie bekommt Fieber. Und dann setzt eine Blutvergiftung ein, an der sie stirbt. Als Todesursache wird auf ihrer Sterbeurkunde eine Streptokokkenvergiftung angegeben. Sie ist bei der Radium Dial Company angestellt. Der Kompanie, die genau zu dieser Zeit ein Statement veröffentlicht. Zu einer Zeit, in der im Osten die schleichende Radiumvergiftung keine Frage mehr ist, sondern fast täglich in den Zeitungen diskutiert wird. Und während hier in Ottawa immer mehr Frauen erkranken, müssen diese erstaunt folgende Zeilen in einer großen Tageszeitung zur Kenntnis nehmen. Das Statement der Radium Dial Company. Und ich möchte euch bitten, euch dieses ziemlich sperrige Statement jetzt dennoch anzuhören, weil es so unglaublich respektlos, menschenverachtend und absichtlich irreführend ist. Zitat: Angesichts der weiten Verbreitung von Berichten über Vergiftungen, die durch Farbe für leuchtende Uhrzifferblätter verursacht wurden, Farbe, die in den Mund der Mädchen gelangte, die mit dem Auftragen beschäftigt waren, ist es an der Zeit, auf einen wichtigen Umstand hinzuweisen, der bisher in den Nachrichten nur gelegentlich erwähnt wurde. Nämlich, obwohl dieser Zustand immer als Radiumvergiftung bezeichnet wird, ist uns kein einziger Fall in Betrieben bekannt, in denen ausschließlich Radium zur Herstellung der Farben verwendet wurde. Soweit wir bisher feststellen konnten, sind alle beklagenswerten Fälle der sogenannten Radiumvergiftung, über die aus dem Osten berichtet wird, in Betrieben aufgetreten, die leuchtende Farbe entweder vollständig oder teilweise aus einem anderen radioaktiven Material hergestellt haben, das Mesothorium genannt wird. Obwohl Mesothorium billiger ist als Radium, hat die Radium Dial Company aufgrund ihrer Verbindung mit der Standard Chemical Company, dem größten Radiumproduzenten der Welt, ausschließlich das von dieser Firma hergestellte Material verwendet, das reines Radium enthält. Dr. Frederick L. Hoffman, statistischer Experte der Prudential Life Insurance Corporation, hat sich im Journal of the American Medical Association zu den Fällen von, in Anführungsstrichen, Radiumvergiftung im Osten geäußert. Die wahrscheinlichste Erklärung für das Nichtauftreten solcher Fälle in anderen Betrieben ist, dass dort kein Mesothorium verwendet wurde. Es gibt weitere gesicherte Daten über die Gefährlichkeit von Mesothorium und starke Beweise gegen dessen Verwendung. Dennoch ist darüber in den Zeitungen kaum etwas veröffentlicht worden und folglich wissen oder kümmern sich nur wenige Menschen darum. Radium hingegen ist weithin bekannt gemacht worden und wird daher für einen Zustand verantwortlich gemacht, den Radium nach besserem Wissen der Fakten gar nicht verursacht hat. Während diejenigen, die diese sehr nützlichen Produkte herstellen, auf denen es verwendet wird, unnötig beunruhigt und belästigt werden. Für hier Zitat Ende. Und da muss ich jetzt mal einhaken. Richtig ist, dass Mesothorium ein Isotop derselben chemischen Familie wie Radium ist. Radium wird auch Radium-226 genannt und Mesothorium Radium-228. Und Mesothorium ist tatsächlich damals günstiger im Ankauf gewesen. Bei der Krankheitsentstehung macht der menschliche Körper jedoch keinen Unterschied. Beide Stoffe verhalten sich wie Calcium, lagern sich in die Knochen ein und zerstören dort Gewebe und Blutbildung. Der Schaden entsteht durch die Strahlung. Und dabei ist es ziemlich unerheblich, ob die von Radium-228 oder Radium-226 herrührt. Und selbst wenn das einen Unterschied machen würde, wäre es nicht legitim, dem einen Stoff, also Radium, die Gefährlichkeit abzusprechen mit der Begründung, dass ein anderer Stoff in einigen Fällen für die Vergiftung verantwortlich ist. Es handelt sich hier also um ein Scheinargument. Wenn zum Beispiel zwei Brüder, beide kleine Lausebengel, in Nachbarsgarten die Äpfel vom Apfelbaum pflücken und der Nachbar erwischt einen der Brüder, dann ist damit der andere Bruder ja nicht automatisch aus dem Schneider. Nach dem Motto, mein Bruder wurde mit Äpfeln in der Hosentasche erwischt, dann bin ich natürlich vollkommen unschuldig. Aber es wird noch schlimmer. Ich zitiere weiter. Die Radium Dial Company betrieb Werke in Ottawa, New York, Pittsburgh, Chicago, Streator und Peru. In einem Zeitraum von 11 Jahren hat sie mehrere tausend Mädchen beschäftigt, viele davon seit mehreren Jahren bei uns, und Millionen von leuchtenden Zifferblättern produziert. In regelmäßigen Abständen wurden gründliche körperliche und medizinische Untersuchungen von anerkannten Ärzten und technischen Experten durchgeführt, die mit den Bedingungen und Symptomen der sogenannten, in Anführungsstrichen, Radiumvergiftung vertraut sind. Niemals wurden durch diese Untersucher Symptome oder Zustände festgestellt, die auch nur annähernd einer, in Anführungsstrichen, Radiumvergiftung entsprachen. Im Gegenteil, sie haben den guten Gesundheitszustand und das gepflegte Erscheinungsbild unserer Mitarbeiterinnen sowie die ausgezeichneten Arbeitsbedingungen hervorgehoben. Wären ihre Berichte negativ ausgefallen oder hätten wir zu irgendeinem Zeitpunkt Grund zu der Annahme gehabt, dass die Arbeitsbedingungen die Gesundheit unserer Mitarbeiter gefährdeten, hätten wir den Betrieb sofort eingestellt. Die Gesundheit der Mitarbeiter der Radium Dial Company steht für die Leitung und ihre Verantwortlichen stets an erster Stelle. R.G. Fordyce, Vizepräsident, D. McGurtius, Geschäftsführer, Joseph A. Kelly, Präsident. Zitat Ende. Das lasse ich jetzt erstmal sacken. Da fehlen einem einfach die Worte. Vielleicht liest auch Margaret Looney diesen Text, als sie 1929 immer schwächer wird. Die junge Frau, die später gerne Lehrerin werden möchte, leidet an einer Blutarmut, hat Schmerzen in der Hüfte, Zähne und Teile ihres Kiefers fallen aus. Es kommt so weit, dass ihr Verlobter sie in einem roten Wagen ziehen muss, weil sie nicht mehr stark genug ist, sich allein fortzubewegen. Als sie zusammenbricht, bringt die Radium Dial Company Margaret in ein betriebseigenes Krankenhaus. Ihrer Familie wird der Zugang verwehrt. Eine Woche später stirbt Margaret. In der gleichen Nacht versucht das Unternehmen noch, an der Familie vorbei die Leiche verschwinden zu lassen. Und als das nicht klappt, wollen sie eine Autopsie durchführen. Die Familie stimmt unter einer Bedingung zu. Ihr eigener Arzt soll anwesend sein. Und ihr könnt es euch sicher vorstellen, als der Hausarzt der Familie eintrifft, hat der Betriebsarzt die Autopsie schon eine Stunde vor dem vereinbarten Termin durchgeführt. Todesursache: Diphtherie. Bei einer Exhumierung mehr als 50 Jahre später wird klar, dass Teile ihrer Kieferknochen fehlten. Wohl um die Strahlenschäden zu vertuschen. Natürlich strahlen ihre Knochen auch 1978 intensiv, da erst ein Bruchteil einer Halbwertszeit vergangen ist. Genauer gesagt ist die Strahlung 1000-mal so hoch wie tolerabel. Eine andere Malerin wird gefeuert, weil ihr Hinken die anderen Mädchen erschrecke. Später entwickelt sich ein schmerzhafter Knoten an ihrem Arm, ein bösartiger Tumor, wie sich herausstellt. Sie wird vor die Wahl gestellt, arm oder leben, und entscheidet sich für das Leben. Es wird wohl nicht so lange gedauert haben. In den 30er Jahren klagen auch hier Betroffene. Federführend Catherine Donahue, Mutter dreier Kinder, nur noch 32 Kilogramm leicht und so schwach, dass ihre Zeugenvernehmung in ihrem Wohnzimmer stattfindet, wo sie auf dem Sofa liegt. Dabei öffnet sie eine Schmuckschatulle und zeigt sie dem Richter. Sie sagt: "Das sind Teile meines Kieferknochens, die herausgekommen sind." Zu diesem Zeitpunkt hat die Radium Dial Company ihre Tore bereits für immer in Ottawa geschlossen, hat in New York eine neue Fabrik eröffnet und ist daher nur teilweise haftbar. Es geht also mehr um Gerechtigkeit als Entschädigung, denn die maximal zur Verfügung stehende Summe beträgt so nur noch $10.000. Für alle Opfer zusammengerechnet, wohlbemerkt. Das Gericht spricht den Frauen diese Summe zu. Die Radium Dial Company legt danach noch insgesamt 8-mal Berufung ein. Bis zum obersten Gerichtshof. Das dauert Jahre. Catherine Donahue gewinnt jedes einzelne Mal. Aber sie stirbt 1938, nur wenige Monate, bevor das Urteil in letzter Instanz bestätigt wird. Sie hinterlässt drei Kinder und erlebt keine Art von Entschädigung mehr. Doch am Ende steht auf ihrer Sterbeurkunde ein Ja. Dort, wo gefragt wird, ob diese Krankheit mit ihrem Beruf zusammenhängt. Die Prozesse der Radium Girls führen zu den ersten gesetzlichen Regelungen für Berufskrankheiten und zu neuen Sicherheitsstandards in der Industrie. Die gefährliche Praxis des Pinselanspitzens mit dem Mund wird beendet. Als im Zweiten Weltkrieg die Nachfrage nach leuchtenden Zifferblättern wieder ansteigt, sind diese Schutzmaßnahmen bereits verbindlich. Ein entscheidender Unterschied zur Zeit von Molly damals. Auch im Manhattan Project, dem streng geheimen US-Programm zum Bau der Atombombe, spielt die Erfahrung mit den Radium Girls eine Rolle. Die beteiligten Wissenschaftler kennen den Fall aus den Zeitungen und bestehen auf strengen Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit radioaktiven Stoffen. Das rettet Tausende von Leben. Nach dem Krieg werden ehemalige Arbeiterinnen medizinisch untersucht, um die Langzeitfolgen von Radium im Körper besser zu verstehen. Einige stellen sich freiwillig für Tests zur Verfügung, andere spenden nach ihrem Tod ihren Körper der Wissenschaft. Diese Untersuchungen erweitern das Wissen über Strahlenbelastung, ein wichtiger Beitrag zu Arbeitsschutz und Strahlensicherheit. Die US Radium Corporation stellt in den 1940er Jahren die Produktion von leuchtenden Zifferblättern ein, besteht als Chemieunternehmen aber noch bis in die 1970er Jahre weiter. Das ehemalige Werksgelände in Orange, New Jersey, bleibt stark radioaktiv belastet und muss Jahrzehnte später aufwendig saniert werden. Falls ihr tiefer in diese Geschichte der Medizin einsteigen wollt, könnt ihr euch das Buch The Radium Girls anhören oder lesen, allerdings in englischer Originalversion. Eine Übersetzung habe ich nicht gefunden. Und wer sich gerne einen Film dazu anschauen möchte, es gibt einen, von 2020, ebenfalls auf Englisch und mit demselben Titel, auf einer bekannten Streaming-Plattform, aber nicht die mit dem großen N. Beide, Buch und Film, kann ich definitiv empfehlen. Und was bleibt? Es ist nicht genau bekannt, wie viele Mädchen und Frauen damals an einer Radiumintoxikation erkrankten und verstarben, weil viele dieser Erkrankungen unter dem Radar blieben. Falsche Diagnosen aus Unkenntnis oder Kalkül, fehlende Bezüge und ein großes Maß an Sorglosigkeit im Umgang mit diesem neuartigen, verheißungsvollen Element. Letztendlich ist es auch wieder eine Geschichte über das Machtgefälle zwischen Männern und Frauen. Unbeabsichtigt von mir, denn ich wusste das zu Beginn meiner Recherche nicht. Aber was wäre wohl geschehen, wenn Männer betroffen gewesen wären? Warum glaubten so viele an den Nutzen von Radium? Fast wie in einem Rausch, ohne die Wirkungen und eben auch Nebenwirkungen zu hinterfragen, obwohl diese schon seit Anfang des Jahrhunderts bekannt waren. War es der Zeitgeist, die gesellschaftliche Prägung oder eine Hoffnung, geboren in der euphorischen Aufbruchsstimmung der 20er Jahre? Nur, wie bringt man Charleston und kurze Röcke mit dem starren Konservatismus und Patriarchat zusammen? Unternehmer, Ärzte, Rechtsanwälte, Richter und Gutachter, allesamt alte, weiße Männer, fast allesamt zumindest. Wenn ich dann die Personen betrachte, die jetzt am Drücker der Politik und Wirtschaft sitzen, dann sei die Frage erlaubt, haben wir das schon überwunden? Die Radium Girls gehen in die Geschichte ein, als die Geistermädchen, die leuchtend und stolz durch die Straßen flanierten und deren Körper noch Jahrzehnte nach ihrem Tod strahlen. Molly war die erste von ihnen und viele weitere folgten. Sie alle zahlten mit ihrem Leben für ein Leuchten, das ihnen Fortschritt und Gesundheit versprach. Und so wurde aus Lip, Dip, Paint in so vielen Fällen Lip, Dip, Paint, Die. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes.